Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Ich bin Volker Niggewöhner und werde Sie heute wie gewohnt durch das Programm führen, das heute wieder zwei Themen hat. Zum einen ist das im Marienmonat Oktober der Rosenkranz. Kirche in Not unterstützt seit vielen Jahren die Gebetsaktion 1 Million Kinder beten den Rosenkranz, die jedes Jahr am 18. Oktober stattfindet. Und wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr auch Radio Horeb mit im Boot ist und dann gleich ab 9 Uhr diesen internationalen Rosenkranz mit Gebeten von Kindern in verschiedenen Sprachen übertragen wird. Und dann haben wir noch passend zu diesem Ereignis einen prominenten Fürsprecher gewonnen, nämlich keinen geringeren als Papst Franziskus, der dieses Gebet, diese Aktion von Kirche in Not beim Angelus am vergangenen Sonntag ausdrücklich gelobt hat, gewürdigt hat und zum Mitbeten eingeladen hat. Wörtlich sagte der Heilige Vater: Ich unterstütze dieses schöne Ereignis, an dem Kinder auf der ganzen Welt beteiligt sind, die besonders für kritische Situationen beten, die durch die Pandemie verursacht werden. Also das Gebet um Frieden steht im Mittelpunkt, aber auch das Gebet um ein Ende der Corona-Pandemie. Wir werden darüber dann im zweiten Teil unserer Sendung sprechen, wenn wir Ihnen diese Aktion für alle, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Zunächst aber zum anderen Monatsthema, und das ist im Oktober traditionell das Thema Mission. Und der Theologe Johannes Hartl, Leiter und Gründer des Gebetshauses Augsburg, ist ein wahrer Experte für Mission, denn seine Veranstaltungen, seine Gebetstreffen füllen jährlich größere Hallen und vor allem junge Leute fühlen sich von den Aufrufen zum Gebet angezogen. Johannes Hartl sagt: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Hören Sie heute den ersten Teil seines Vortrags, gehalten auf der Divine Renovation Konferenz im Oktober 2019 in Fulda.
Was für eine wunderbare Gelegenheit heute. Ich möchte Ihnen allen so danken, dass Sie gekommen sind, auch euch, die es organisiert habt. Wie wunderbar, dass in einer Zeit, wo alle über Kirchenkrise sprechen oder halt nur über strukturelle Sachen, die sich verändern müssen oder nicht müssen, gesprochen wird, Hunderte von Menschen sich versammeln, die über die Zukunft der Glaubensweitergabe sprechen und das nicht in einem Geist von Verzagtheit, boah, geht alles im Bach runter, sondern im Gegenteil, erfüllt von Hoffnung und mit realen Vorschlägen, wie es weitergehen kann. Das finde ich wunderbar. Ich finde die Arbeit von Father James so großartig. Und ich bin so dankbar um Alpha. Seit Jahrzehnten weltweit bringt es gute Früchte. Das ist wirklich ein Tag der Hoffnung und es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Ich schlage vor, dass wir kurz beten, und zwar, es gibt zwei Arten von Hören. Jesus spricht in Gleichnissen drüber. Das eine ist der Same, der ausgesät wird. Das andere ist der Boden, der empfängt. Und menschliches Lernen ist nur auf der kognitiven Ebene. Aber der Heilige Geist kann auf einer tieferen Herzensebene Sachen in uns transformieren, wenn wir ihn drum bitten. Das ist der zweite Teil des Lernens, das ist das hörende Element. Und ich lade euch ein, dass wir, es ist kein Ritual, es ist real, dass wir jetzt anfangs beten. Ich lade euch ein, kurz aufzustehen und einfach kurz leise werden, weil es geht im Letzten nicht nur um Informationsweitergabe, es geht um was Tieferes. Und Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist der Geist, der uns in die ganze Wahrheit führt. Du bist der Heilige Geist, der Hoffnung hat und der Interesse daran hat, dass alle Menschen zurück zum Vater kommen und Jesus Christus kennenlernen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt diese Zeit verwendest, um uns Vision und Perspektive zu geben, die wirklich in deinem Sinne ist. Dass wir lernen von dir. Du bist der Geist, der uns in die ganze Wahrheit führt. Wir öffnen uns für deine Gegenwart heute Morgen. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Bitte nehmt Platz. Also von der lobenden Vorrede abgesehen, die meinen Kleidungsstil betrifft. Ich heiße Johannes Hartl und ich komme aus Augsburg. und leitet dort ein Gebetshaus. Und die von euch, die sich vielleicht nicht vorstellen können, was ein Gebetshaus ist, ich würde es Ihnen gern kurz erklären, weil es stark damit zusammenhängt, wie ich Mission denke und wie ich die Wirksamkeit der Glaubensweitergabe einschätze. Unser Gebetshaus sieht von außen so aus. Das war früher ein Fitnessstudio. Das ist jetzt ein bisschen andere Art von Fitness. Und darin gibt es einen Gebetsraum im ersten Stock, der sieht so aus. Und passen vielleicht 100 Leute oder so rein. Und da ist Musik, da wird Lobpreis gesungen und werden Fürbitten gesprochen. Und da sind manchmal ganz viele Leute, so, ja, wie gesagt, bis zu 100. Und manchmal sind nur eine Handvoll Leute. Das Besondere ist nicht, dass da besonders viele Leute kommen, sondern das Besondere ist, dass das nie aufhört. Wir haben seit dem 19. September 2011 dort nicht aufgehört zu beten, bei Tag und bei Nacht. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, jede Nacht, jeden Morgen, jeden Abend, ohne Unterbrechung, jetzt etwa 75.000 Stunden. Ich muss das vorweg sagen, weil das ist der Ursprung, das ist das, wo alles herkommt, worüber ich nachher sprechen werde. Mittlerweile ist das gewachsen. Wir haben einen Gästetrakt. Diese Fotos zeige ich immer nur, um anzugeben, weil die so schön sind, weil wir so schöne Gästezimmer haben. Wir haben auch seit kurzem einen Raum der Stille, ein Oratorium, wo auch die Heilige Messe stattfindet und stilles Gebet und Laudes. Es sind etwa 50 vollzeitliche Mitarbeiter, die wir haben und so ein paar hundert Leute, die jede Woche da kommen. Und es hat als einen kleinen Dienst des Gebetes begonnen mit einer Handvoll Leute 2007. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so wachsen würde. Wir hatten dann eine Konferenz, da kamen 100 Leute. Und wir waren überwältigt, was für 100 Leute kommen auf unsere Gebetskonferenz. Und nächstes Jahr waren 250 Leute. Es wurden immer mehr. Tatsächlich haben wir die Konferenz auch mehr genannt. Also nicht deswegen, sondern weil es mehr von Gott ging. Einfach Gebetskonferenz. Es war nicht der Plan, irgendwie groß zu wachsen. Und ein paar Jahre später sah unsere kleine Gebetskonferenz dann so aus. Und dann sah sie so aus, vor 2 Jahren sah sie so aus. Wir haben jetzt im Januar wieder, wir erwarten wieder so 11.000 oder 12.000 Leute. Und ich möchte Ihnen ein Foto zeigen und das bringt mich zum Punkt. Dieses Foto hier ist vor 2 Jahren auf der Konferenz. Father James war übrigens auch schon mal bei uns. Wer von Ihnen war auch schon mal auf der MEA-Konferenz? Okay, endlich. Wir hatten eine Konferenz, die haben wir Holy Fascination genannt, heilige Faszination. Und das ARD war da und hat einen Report gemacht. Die Medien kommen immer. Und wenn Medien über Glaubenssachen schreiben oder Fernseh über Glaubenssachen berichten, ist es ja nicht immer positiv. Es ist ja nicht immer nur positiv. Der Jubel ist manchmal verhalten. Ja? Und es war tatsächlich der Norddeutsche Rundfunk, der darüber berichtet hat. Und was mich berührt hat, ist dieses Foto. Das zeige ich Ihnen deswegen, weil es in der Tagesschau war. Die haben uns einen sechsminütigen Report oder sowas in der Tagesschau gebracht über diese Konferenz, der nur positiv war. Und die Überschrift von diesem Bericht war Holy Fascination, 10.000 Christen feiern oder sowas. Und mich hat das berührt, dass die den Titel der Konferenz Holy Fascination aufgegriffen haben. Normalerweise hätte ich erwartet, als Überschrift eigenartiges Sektentreffen von fanatisierten Wahnsinnigen oder irgendwie so, ne? Keine Ahnung, ja. Stattdessen dieses Schlagwort Holy Fascination und ich habe mir gedacht, wie schön wäre es, wenn wir Christen grundsätzlich nicht in erster Linie dafür bekannt wären, wogegen wir sind oder bei was wir alles nicht mitmachen und wo wir alles veraltet sind, sondern wenn wir dafür bekannt wären, wofür wir fasziniert sind. Denn Faszination steckt grundsätzlich an. Jetzt machen wir einen kleinen Versuch mal. Wer von Ihnen war gut in Mathematik in der Schule? Okay. Sie waren wahrscheinlich dafür schlecht in Deutsch. Sagen wir mal, wer war gut in Biologie? Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gut waren in dem Fach, wo Sie einen Lehrer hatten, der Sie faszinieren konnte, ist sehr hoch. Vielleicht kennen Sie diesen Film hier, einer meiner Lieblingsfilme. Kennst du den Film? Ja, Club der Toten Dichter handelt von einem Lehrer, der es schafft, seine Klasse zu faszinieren für Literatur. Faszinieren kann man nur jemanden für das, wovon man selber fasziniert ist. Und wenn man selber fasziniert ist, ist es fast automatisch, dass es ansteckt. Sie hören in diesen Tagen einiges über Modelle und Methoden, die funktionieren. Ich bin so dankbar, dass Alpha funktioniert, dass Divine Renovation funktioniert. Oft tun Leute in der Kirche so, man weiß ja eh nicht, was man tun soll, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die funktionieren, aber im Letzten ist es doch keine Methode. Es ist keine Methode alleine. Deswegen werde ich in diesem Vortrag nicht in erster Linie über Methode sprechen, sondern über ein paar Geheimnisse, die noch eine Ebene tiefer liegen und die zu tun haben mit dem Geheimnis der Faszination. Der Untertitel des Vortrags war, warum wir eine neue Pastoral brauchen. Ich finde die Frage schon lustig, warum brauchen wir eine neue Pastoral? Naja, man kann sich ja mal anschauen, wie es so aussieht. Das sind die Grafen von Gottesdienstteilnehmer, Taufen und Trauungen. Es gibt, ich muss einfach mal sagen, es gibt jede Menge Menschen in der Kirche, selbst Bischöfe und Theologen, die sagen, eine Krise haben wir gar nicht. Nö, das ist nur ein Gestaltwandel und dann legen wir halt die Pfarreien zusammen und neue pluriforme Wege. Ja, alles klar, das ist aber die Realität. So, und es ist einfach die Frage, wollen wir das, dass sich das ändert, also oder nicht? Also wir haben es ja irgendwie so, das ist einfach die Bistümer, die deutschen Bistümer haben 540 Kirchen aufgegeben in den letzten Jahren und 500 weitere warten in den nächsten Jahren drauf, abgerissen oder umgewidmet zu werden in irgendwelche Museen oder Moscheen oder sonst was. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist das hier. Es müssen einfach nur in irgendeine Buchhandlung gehen und mal unter dem Thema Spiritualität nachschauen. Oder Sie müssen irgendein Buch nehmen, zum Beispiel, ich habe neulich das interessante Buch gelesen, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das ist, ja, von Eva Maria Zurhorst, das war vor 10 Jahren Spiegel-Bestseller, wochenlang, ist übrigens kein schlechtes Buch. Und in dem Buch geht es ein ganzes Kapitel lang nur über die Liebe Gottes. Und egal, welches von diesen Sachen Sie anschauen und Bücher und CDs, von dem Megamarkt Spiritualität, den es in unserem Land gibt, wird Ihnen eines auffallen. Es ist ein Markt, der überhaupt nicht mehr von Christen bespielt wird. Eva Maria Zurhorst schreibt von der Liebe Gottes, aber wird nicht müde zu betonen, dass es nichts mit Kirche zu tun hat. Natürlich nicht.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, wo wir soeben das nordböhmische Marienlied Unsere liebe Frau gehört haben. In einer historischen Aufnahme sangen der Ackermann-Chor und die Chorsingschule Rosenheim unter der Leitung von Fritz Kernig. Hören Sie jetzt die Fortsetzung des Vortrags In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, von Johannes Hartl.
Menschen sind an Gott interessiert. Sie sind an Spiritualität interessiert. Sie vermuten nur die Spiritualität nicht bei der Kirche. Und ich frage mich manchmal, wenn ein spirituell suchender 48-jähriger Burnout-Manager infolge seiner Reha oder infolge seiner Therapie auf die Idee kommt, dass Spiritualität in seinem Leben vielleicht wichtig wäre, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Pfarrgemeinde St. Ambrosius läutet? Und was fände er da vor? Wie wahrscheinlich ist es dagegen, dass er zum Yoga-Seminar geht? Und ich sage das nicht abfällig, die bösen Esoteriker. Nee, die machen ja offensichtlich was richtig. Offensichtlich machen die was richtig. Es gibt einen Megamarkt für Menschen, die auf der Suche sind, die Orientierung wollen, die Spiritualität suchen. Und es ist ein Markt, der von uns Christen nicht mal bespielt wird. Du musst einfach auf YouTube mal gehen, einfach mal Spiritualität googeln, einfach mal schauen, was da los ist. Wir erreichen diesen Markt überhaupt nicht mehr, weil wir beschäftigt sind mit allem anderen. Und auch kleines Wort zur aktuellen kirchlichen Diskussion. Wenn Leute glauben, dass sich in der Kirche fundamental was ändert, keine Ahnung, weil man den Zölibat abschafft oder weil die Priester, keine Ahnung, weil Frauen Priester werden, sorry, wer nicht an Gott glaubt, für den ist es völlig egal, ob sein Bodenpersonal heiraten darf oder nicht. Komplett falsche Frage. komplett, ihr könnt das alles abschaffen, man kann da alles ändern und es bleibt exakt genauso irrelevant, wie es ist, wenn wir nicht an den Kern unserer Botschaft zurückkommen, die von ihrer Relevanz überhaupt nichts eingebüßt hat. Diese Leute haben ja einen Grund, warum sie da hingehen, weil sie wirklich auf der Suche sind. Die Frage ist nicht, oh, der Schamane, lebt er eigentlich zölibatär oder nicht? Ist doch komplett egal, ob der Schamane zölibatär lebt. Wenn ich auf eine Esoterikmesse gehe, suche ich nach irgendwas. Und meine Frage ist, wie erreichen wir diese Menschen? Denn das ist ja nicht der einzige Trend, den es gibt. Es gibt ja auch solche Trends. Das hier ist eine anglikanische Kirche in England, die vor ein paar Jahren neu gegründet wurde. Alpha hätte da auch eine Geschichte drüber zu erzählen. Das hier, jeder von diesen Punkten, ist eine anglikanische Gemeinde, die in den letzten paar Jahren neu gegründet wurde. Neu gegründet. Das heißt, alte Kirchen werden von der anglikanischen Kirche mittlerweile nicht mehr nur aufgelassen und verkauft, sondern verkaufte Kirchen werden zurückgekauft und neu gepflanzt. Und England ist genauso säkular wie Deutschland. Das heißt, es gibt Hoffnung, es gibt jede Menge Möglichkeiten, es gibt jede Menge gute Gründe zu glauben, dass die beste Zeit erst vor uns liegt in vielerlei Hinsicht. Was wir vor 2 Jahren gesehen haben mit Mission Manifest, ist, dass hunderte von Menschen sich versammelt haben unter diesem einfachen Manifest, wir brauchen eine missionarische Umkehr in der Kirche. Das heißt, ganz einfach, wenn wir die Frage, wie heute Menschen, die dem Glauben fernstehen, mit dem Evangelium erreicht werden, nicht beantworten, sind alle anderen Fragen irrelevant. Nochmal. Es gibt genau eine Frage. Und die Frage lautet, wie werden heute Menschen, die dem Glauben fernstehen, für den Glauben erreicht? Wenn wir die Frage nicht beantworten, sind alle anderen Fragen genauso relevant wie die Frage nach der Tischdeckenfarbe oder nach der Teller- und Glasordnung, wenn man auf dem Sonnendeck der Titanic sitzt. Da kann man schon reden, ich finde blau schöner oder rot. Ja, alles schöne Fragen. Aber wenn wir nicht die Frage beantworten, was tun wir dafür, dass heute Menschen, die dem Glauben fernstehen, dem Glauben nahe kommen, sind alle anderen Fragen sekundär. Charles Taylor, ein kanadischer Philosoph, nennt das in seinem berühmten, bahnbrechenden Werk A Secular Age die Optionalisierung des Glaubens. Das heißt, er sagt, wir sind in einer Zeit, in der der Glaube eine Option unter vielen geworden ist. Ob ich sonntags in die Kirche gehe, das ist eine Option unter 120. Und die anderen sind auch nicht unbedingt schlecht. Warum brauchen wir eine neue Pastoral? Nicht, weil diese Zeiten schlechter sind als andere oder weil wir alles falsch gemacht haben, sondern weil wir als Volkskirche auf die Optionalisierung des Glaubens ultimativ schlecht eingestellt sind. Von dem, wie die Volkskirche organisiert ist, sind wir für die Optionalisierung des Glaubens sehr schlecht vorbereitet. Optionalisierung bedeutet, Leute suchen sich Angebotshäppchen raus, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und so einen Trend kann man nicht umkehren und hoffen, dass die Volkskirche irgendwann wieder kommt. Die Frage ist nur, wollen wir uns einlassen auf diese Menschen in ihrer jetzigen Situation und glauben wir an die Kraft des Evangeliums, auch in genau dieser Zeit die Antworten zu geben, oder machen wir einfach so weiter wie bisher? Und ich glaube, sie sind heute hier, weil sie nicht einfach nur weitermachen wollen wie bisher. Ich habe heute 6 kleine Punkte für Sie. Das ist nicht das Einzige und nicht die ultimative Weisheit. Es sind ein paar kleine Sachen, von denen ich glaube, dass sie Wachstumsfaktoren sind. Ich nenne das jetzt einfach von der Überschrift 6 Faktoren. Denn es geht nicht um eine Technik, aber es geht um Einflussgrößen. Es geht um Faktoren, die bedingen können, die es erleichtern können, dass Glauben faszinierend und dass Kirche ansteckend werden kann. Und alles dreht und fällt, alles steht und fällt mit dem Begriff der Faszination. Ich habe Faszination für den Glauben in Deutschland selten gesehen, in der westlichen Welt selten gesehen. Ich habe Faszination für den Glauben aber zum Beispiel hier gesehen, da war ich letztes Jahr, das ist eine Untergrundkirche in China. Ich werde Ihnen nicht sagen, wo es ist, und ich bitte Sie auch keine Fotos zu machen von dieser Szene, weil es für jeden von den Leuten, der ertappt wird, dass er zu einer dieser Gemeinden geht, lebensgefährlich sein kann. Der Pastor hat das gesagt, wenn die Nachbarn sagen, dass du eine Hauskirche bei dir hast, verlierst du deinen Job, verlässt du dein Haus und gehst 10 Jahre ins Gefängnis. Das ist so. Und trotzdem schießen die Untergrundgemeinden wie Pilze aus dem Boden in ganz China. Es ist eine Megawelle, sodass manche sagen, dass China im Laufe der nächsten 5 Jahre zur bevölkerungsreichsten christlichen Nation der Welt werden wird. Und die Christen, denen ich dort begegnet bin, waren nicht entmutigt, die waren auch nicht traurig, die waren ganz schön gut drauf und die waren brennend, weil sie fasziniert waren von etwas. Das hier ist im Nordwesten von Myanmar, von Burma. Ich bin 19,5 Stunden in einem Bus gesessen, um zu diesem Ort zu kommen. Warum das war, ist eine andere Geschichte. Das war letzten November. Das ist ein Bambuszelt und da sind so Plastikplanen drüber. Die Leute leben in extrem einfachen Verhältnissen. Und ich wünschte, ich könnte Ihnen die Musik von dem zeigen, da ging es richtig ab. Also wenn Sie den Lobpreis vorher laut fanden oder so, da ging es richtig ab. Und ich habe die Menschen gefragt, was bringt euch dazu, in einem buddhistischen Land so viel Interesse am Evangelium, am Christentum zu haben? Und die haben mir einfach gesagt, der Buddhismus hat wesentliche Antworten für ein paar Fragen, aber er kann es nicht sagen, wie Gott ist. Es gibt keine Theorie, wie Gott aussieht. Es gibt keinen Gott im Buddhismus. Und es gibt aber eine Sehnsucht im Herzen jedes Menschen, diesen Gott zu kennen. Faszination, ich habe angefangen mit dem Gedanken von Faszination und von dem Lehrer, der faszinieren kann. Faszination steht und fällt mit der Frage, was ist der Gegenstand, von wem du fasziniert bist? Wovon sind wir fasziniert? Sind wir fasziniert von Gott? Sind wir ergriffen von dem, wer Jesus Christus ist? Ich habe manchmal das Gefühl, wir reden in der Kirche über alles Mögliche als über Gott. Wir reden über guter Menschsein und Bewahrung der Schöpfung und ist alles schön und gut. Aber all diese Antworten haben andere auch. Vielleicht sogar besser. Warum soll ich zur Kirche gehen, wenn ich da das Gleiche höre, was ich überall sonst auch höre? Warum laufen diese Leute in Burma oder warum fahren die hunderte von Kilometern über unwegsames Gelände, um zu so einer Veranstaltung zu kommen? Weil sie das Gesicht Gottes sehen wollen. Menschen haben Sehnsucht danach. Und wenn wir als Kirche dieses Angesicht Gottes nicht vermitteln und Menschen nicht helfen in eine persönliche Erfahrung mit ihm, dann werden sie woanders fündig werden. Denn so schlecht sind die anderen Angebote gar nicht. Es ist nicht so, dass die Leute nichts anderes fänden. Die finden irgendwas. Aber wir haben einen Schatz, der von der Attraktivität her nichts verloren hat. Man kann das Evangelium blutig verfolgen wie in China. Man kann alle Missionare ausweisen oder hinrichten lassen wie in den 70er Jahren in China. Und 30 Jahre später explodieren Hauskirchen, weil das Evangelium eine Kraft ist, die sich nicht aufhalten lässt. Wir müssen nicht ein Geheimnis neu erfinden. Wir haben ein Geheimnis in der Hand. Und es ist mächtig, Menschenleben zu verändern.
Das war der erste Teil des Vortrags »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« von Johannes Hartl, dem Leiter des Gebetshauses Augsburg. Nächste Woche dann der zweite Teil. Jetzt aber nähern wir uns so langsam unserem Kinderrosenkranz um 9 Uhr hier live auf Radio Horeb. Ich sagte schon zu Beginn, Kirche Not unterstützt die Aktion 1 Million Kinder beten den Rosenkranz seit langer Zeit, seit 2008 um genau zu sein. Und was sich hinter dieser Aktion verbirgt, das verrät uns gleich nach der Musik der internationale geistliche Assistent von Kirche in Not, Pater Martin Bartha. Und die Musik, die wir jetzt hören, kommt aus Schlesien. Hören Sie jetzt das Marienlied »Es blühen 3 Rosen im Garten«. Es singt wieder der Ackermann-Chor und die Chorsingschule Rosenheim unter der Leitung von Fritz Kernig in einer historischen Aufnahme. Wenn 1 Million Kinder weltweit den Rosenkranz beten, dann wird die Welt sich verändern. Davon war der heilige Pater Pio von Pietrelcina fest überzeugt. Angeregt durch diese Verheißung ist im Jahr 2005 eine Rosenkranz-Gebetsaktion für Kinder entstanden. die sich sehr schnell weltweit verbreitet hat. Immer am 18. Oktober sollen Kinder weltweit eine halbe Stunde lang den Rosenkranz für den Frieden in der Welt beten. Kirche in Not unterstützt diese Aktion seit vielen Jahren. Pater Martin Bartha, der internationale geistliche Assistent von Kirche in Not, wird uns diese Aktion jetzt vorstellen. Herzlich willkommen, Pater Martin.
Danke für deine Einladung.
Pater Martin, das Gebet ist ja gewissermaßen unsere Nabelschnur zu Gott, und das gilt für jeden Christen. Der heilige Pater Pio misst dem Gebet von Kindern, wie wir gehört haben, aber eine besondere Macht zu. Warum?
Eben, wie du gesagt hast, wenn das Gebet eine Nabelschnur zu Gott sein sollte oder ist, dann braucht unser Gebet ein kindliches Vertrauen. Das, was wir an den Kindern so sehr wertschätzen und so liebenswürdig finden, ist ihr Vertrauen. Sie können so ganz blind und bedingungslos vertrauen. Und so auch im Gebet zu Gott spielt das kindliche Vertrauen die entscheidende Rolle. Wir alle spüren, wir sind da alle verletzt in dieser Beziehung Vater-Kind. Und das Gebet erneuert in uns diese Beziehung. Und das können wir wunderbar von den Kindern lernen, dass wir Gott in unserem Gebet vollkommen, völlig vertrauen, dass er unser Vater ist, dass er für uns das Beste möchte, unser Glück möchte und dass er uns nie fallen lässt.
Wie ist es denn konkret zu dieser Idee, 1 Million Kinder beten den Rosenkranz, gekommen?
Diese Gebetsinitiative entstand eigentlich in Venezuela, als einige Frauen, die spazieren gegangen sind, eine Gruppe Kinder von einem Bildstock der Gottesmutter gesehen haben. Und diese Kinder haben da ganz schlicht den Rosenkranz gebetet. Und diese Frauen haben plötzlich ein starkes Gefühl der Gegenwart der Gottesmutter gehabt. Und sie wussten, dieses Gebet hat so eine unglaubliche Macht. Und sie dachten sich, wie wäre es, wenn man mehrere Kinder noch dazu einlädt oder das verbreitet in der ganzen Welt? Und da kam eine Frau in den Sinn, gerade den Satz von Pater Pio: Wenn 1 Million Kinder den Rosenkranz beten, wird sich die Welt verändern. Und so wollten sie so langsam auch in die andere Pfarreien und in andere Länder bringen. Und so ist es auch dann zu uns später, dann zu uns zur Kirche in Not gekommen.
Also es war eine richtige Welle. Nun gilt, Pater Martin, der Rosenkranz aber als dezidiert katholisches Gebet. Ist er das überhaupt?
Ja, schon katholisch in dem Sinne, dass es allumfassend ist. Es ist für alle. Ja? Katholisch heißt als umfassend. Sie möchte alle erreichen. Aber es ist zuerst ein biblisches Gebet, ja? Weil es besteht aus Credo, aus dem Glaubensbekenntnis. Dann beten wir um die 3 göttliche Tugenden. Es ist alles, kommt aus der Heiligen Schrift. Und dann beten wir: Vater unser, und gegrüßet seist du Maria. Und gegrüßet seist du Maria sind die Worte der Bibel, die Worte des Engels, die der Engel zu der Gottesmutter spricht, und die Worte von Elisabeth, die inspiriert vom Heiligen Geist die Gottesmutter grüßt. Und wenn wir zu der Gottesmutter oder mit der Gottesmutter beten, ahmen wir eigentlich Jesus nach. Und da verwirklichen sich die Worte vom Magnificat: Selig werden mich preisen alle Geschlechter. Und keiner hat mehr seine Mutter geliebt als Jesus. Und wenn wir mit der Mutter sind und mit ihrer allmächtigen Fürsprache, wie Paulus VI es nannte, beten, dann ahmen wir Jesus nach, weil, und erfüllen wir auch das Gebot: Ehre deinem Vater und deine Mutter. Und Jesus hat dieses Gebot vollkommen erfüllt, auch in der Beziehung zu der Gottesmutter. Ja.
Warum unterstützt Kirche in Not diese Aktion und wie tun Sie das konkret?
Diese Idee, dass man die Kinder weltweit verbindet, entspricht so wunderbar der universalen Mission von Kirche in Not. Weil Kirche in Not hat Mission, die Not der Völker weltweit zu lindern, zu helfen. Und gerade der entscheidende Punkt, wie auch zum Heil, zum endgültigen Heil der Völker, kommt, ist, dass man wieder ganz in der Gnade Gottes lebt, dass man ganz aus Gott lebt. Und dafür ist das Gebet da und das leben uns die Kinder vor. Und durch die Kinder werden auch die Eltern, die Erzieher und die Erwachsenen so einbezogen. Und so möchten wir auch wie eine lebendige Gebetskette bilden. Und durch dieses Gebet das wahre Heil, die wahre Linderung auch der Nöte zu den Menschen bringen.
Die katholische Kirche ist ja vielleicht so etwas wie der größte Global Player überhaupt. Könnte man also auf dieser Idee aufbauen? Kann eine solche Aktion das Bewusstsein schärfen dafür, dass wir alle eigentlich zusammengehören in dieser Welt?
Auf jeden Fall, weil schließlich auch das Ziel oder die Erfüllung der Kirche soll dann in der Einheit sich verwirklichen, Einheit der Liebe. Und durch das Gebet, man öffnet sich diese Liebe zu Gott und füreinander. Ja, das drückt auch die letzte Enzyklika vom Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Und darin spielt auch die Gottesmutter eine entscheidende Rolle, wie er sich selber bestätigt. Für diese universale Geschwisterlichkeit brauchen wir auch eine Mutter. Und wir haben alle diese Mutter, ob wir es wissen oder nicht. Jesus hat uns alle vom Kreuz her der Mutter geschenkt und er hat uns die Mutter geschenkt. So in der Gottesmutter finden wir diese universale Mutterschaft, die uns füreinander öffnet, die aus der Kirche auch eine Mutter macht, ja, die den Völkern die wahre Hoffnung schenkt, die Öffnung für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, die Brücke baut, die Versöhnung ermöglicht. So, darum ist das Gebet des Rosenkranzes, das Gebet mit der Gottesmutter, so ein universales Gebet, das die ganze Welt umfasst.
Kirche in Not versteht sich ja jetzt einfach nicht nur als Hilfswerk, sondern das Gebet hat seit Anbeginn eine große Rolle für Kirche in Not gespielt und tut es das bis heute. Wie setzen Sie das in Ihrer Arbeit um?
Natürlich das Gebet ist nicht nur für unser Werk, aber allgemein für jeden Christen sollte das Fundament unseres Lebens sein, weil Jesus sagt es selber, ohne mich könnt ihr nichts tun. So eigentlich alles beginnt bei Gott, sollen wir mit Gott leben und findet auch seine Verwirklichung bei Gott. Und ganz konkret versuchen wir auch bei Kirche in Not, indem wir die tägliche heilige Messe feiern, indem wir aus dieser Vereinigung mit Gott leben, aus seiner Gegenwart, dann haben wir gemeinsame Gebetszeiten wie Angelusgebet zu mittags oder das Rosenkranzgebet an bestimmten Tagen. Und natürlich laden wir auch unsere Wohltäter immer wieder ein, um für die bestimmte Anliegen in der Kirche, für bestimmte Nöte und Länder beten, die in besonderer Weise leiden und die unser Gebet brauchen.
Wie ist denn die Resonanz nach nunmehr 15 Jahren dieser Aktion 1 Million Kinder beten den Rosenkranz? Spüren Sie so etwas wie eine Wirkung dieser Gebete?
Inzwischen ist es wirklich eine weltweite Gebetsaktion, weil sie in 80 Ländern der Welt stattfinden. Die Materialien für die Gebetskampagne werden fast in 30 Sprachen übersetzt, auch so ganz lokale afrikanischen Sprachen oder lokale Stämmesprachen in Indien. So, deswegen hat es eine weltweite Verbreitung schon gefunden. Und wir bekommen jedes Jahr wunderschöne Zeugnisse von den Kindern, von den Erwachsenen, wie das Gebet sie persönlich dann berührt hat und sie auch Gott näher gebracht hat und wie sie auch gestärkt hat, die Gemeinschaft. Und natürlich die weitreichende Auswirkung des Gebets werden wir dann im Himmel sehen, wie durch dieses Gebet so viel vorbereitet wurde oder verhindert wurde und wie dieses Gebet auch eine riesige Gnade für die Welt war und für die Stärkung des Guten und Hinderung des Bösen.
Da sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank, Pater Martin, für die Vorstellung der Aktion 1 Million Kinder beten den Rosenkranz. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch dir.
Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können gleich nach der Auslegung des Sonntagsevangeliums live mit dabei sein. Ab 9 Uhr überträgt Radio Horeb den Rosenkranz mit den betenden Kindern. Bis bald bei Weltkirche aktuell. Gottes Segen, Ihr Volker Niggewöhner.